zum Kaffee.
Sabine Krüger ist im Dschungel aufgewachsen. Wie das Dschungelkind hier gelebt hat und wie es ihr jetzt zurück in der Zivilisation geht, kehrt sie hier noch der eine. Mein Kaffeegast ist heute Sabine Kügle. Wir haben extra auf Hochdeutsch gewechselt, weil das so besser geht zum Verständnis. Wie fühlen Sie sich jetzt als Dschungelkind hier bei uns in der Bergwelt?
Also ich habe 9 Jahre in Montreux gelebt und ich kann mich erinnern, als ich zuerst ankam, hatte ich Schwierigkeiten mit den Bergen, weil ich das ja nicht kannte. Ich kannte ja nur dieses Sumpfgebiet, Flachland. Und das war am Anfang für mich sehr bedrückend, aber irgendwann mal durch die Jahre hat sich das natürlich geändert. Und ich habe gelernt, die Berge zu lieben. Und später war das für mich so eine Schönheit, die natürlich in anderen europäischen Ländern nicht vorhanden ist. Und habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt und fühle mich hier auch sehr wohl.
Schön. Es hat alles damit angefangen, dass Ihre Eltern sehr abenteuerlustig waren. Wie kam es dazu, dass Ihre Eltern überhaupt den Dschungel als ihr Lebensziel gewählt haben?
Also meine Eltern sind Sprachforscher, Missionare. Und wir haben damals, also wir haben in Nepal gelebt, wo ich auch geboren wurde, und sind dann, als ich 3 Jahre alt war, zurück nach Deutschland gekehrt. Und meine Eltern haben dann einen neuen Auftrag bekommen, in West-Papua, Indonesien zu arbeiten. Das ist die westliche Seite von Papua-Neuguinea. Und zwar als Sprachforscher, um eine neue Sprache zu lernen und ins Lesen und Schreiben reinzutun. So fing eigentlich alles an.
Jetzt, Sie waren da wirklich im ganz tiefen Dschungel dann, haben dort gelebt. Können Sie sich noch an die Ankunft in das verlorene Tal erinnern?
Ich bin mit 6 in den Urwald gekommen, in einem Gebiet, das war ein bisschen weiter weg von dem Stammesgebiet, das war so eine Dschungelbasis. Und daran kann ich mich nicht so sehr dran erinnern, ein bisschen schon, aber ich kann mich sehr, sehr gut an den Tag erinnern, als wir zum ersten Mal ins Fayo-Gebiet reingekommen sind. Und zwar, weil wir mit dem Helikopter reingekommen sind, es war mein erstes Helikopter, sozusagen Flug. Ich war ganz erstaunt, weil als wir gelandet sind auf diese kleine Fläche am Rande des Flusses, bin ich ausgestiegen und es war kein Mensch dort. Und das kannte ich ja nicht, weil ich war ja gewohnt, besonders bei den Stämmen, dass die alle hinkommen und die begrüßen einen mit Tänzen und sind immer ganz begeistert, wenn sie mal einmal jede 10 Jahre oder so einen Besuch bekommen. Und es war keiner dort. Und dann hat mein Vater etwas in den Urwald hineingerufen, in eine Sprache, die ich nicht verstand. Und da plötzlich kamen einige eingeborene Männer heraus. Und im ersten Augenblick hatten wir Angst, aber nicht so sehr, weil sie, wie sie aussah mit ihrem Schmuck, mit ihrem Federschmuck und Knochen durch die Nase, sondern eher, wie sie uns angestarrt haben, weil sie natürlich mit uns mit diesen dunklen, faszinierten Augen angeguckt haben und sind immer näher und näher uns dran gekommen. Und irgendwann mal hat meine ältere Schwester Judith Panik bekommen und da sagt man, sind die alle weggesprungen. Und dann kam mein Vater und sagt, ihr braucht keine Angst zu haben, die tun euch nicht, das sind Fayo-Krieger, die haben noch nie weiße Kinder gesehen. Und daran kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, an diesen ersten Tag dort.
Wie ging es danach weiter, das erste Sehen dann und dann, wie haben Sie sich aneinander genähert?
Es hat schon ein paar Wochen gedauert, besonders weil die Fayo bis 1978 wussten gar nicht, dass es eine Außenwelt gab. Dazu noch, dass es überhaupt weiße Menschen gab, woraus, was ganz interessant ist, die Eingeborenen sehen uns nicht als weiß, für sie sind wir farblos. Die haben uns mal gesagt, ihr seht aus wie ein Kadaver, das zu lange im Wasser gelegen hat.
Oh, das ist aber nicht unbedingt ein Kompliment.
Nein. Ja. Sie finden uns auch sehr hässlich.
Ach ja?
Weil wir sind farblos, genau wie wir sie hässlich finden zum Teil. Also viele kommen und sagen, es sind nicht schöne Menschen, sagen die genau dasselbe über uns. Es ist schon interessant, das zu beobachten. Und es hat ein paar Wochen gedauert, bei den Erwachsenen nicht so sehr, aber besonders bei den Kindern, weil sie hatten sehr Angst. Doch dann haben wir uns angefreundet mit einem Jungen und durch ihn haben wir den Kontakt aufgenommen mit den anderen Kindern und dann waren wir integriert in ihrem Stamm.
Zum Kaffee.
Ihr hört die Sendung zum Kaffee, heute mit der Sabine Kügler oder besser bekannt als Dschungelkind.
Zum Kaffee.
Wie sah vielleicht so ein Alltag im Dschungel aus, so ein Tag bei Ihnen?
Sehr, sehr, wie sagt man, mono, also hat sich immer wiederholt eigentlich. Ich kenne das Wort auf Deutsch nicht.
So ist auch, ich finde es auch nicht. Monoton.
Monoton, sehr, sehr monoton, extrem monoton. Man stellt sich immer das Leben im Urwald als Abenteuer vor. Es ist kein Abenteuer, es ist ein sehr, sehr langsames Leben. Und zwar sind wir mit der Sonne aufgestanden, weil wir hatten weder Elektrizität noch irgendwelche Geräte. Es war ein sehr einfaches Leben. Und das war so um 6 Uhr ging die Sonne auf, um 6.30 Uhr sind wir aufgestanden, haben was gegessen. Wir haben dann Schule gehabt, also Schule im Sinne von Mutter hat uns unterrichtet, bis so gegen 12 Uhr. Dann durften wir draußen spielen gehen bis 5 Uhr abends, weil um 6 Uhr ist es komplett dunkel, da muss jeder schon im Bett sein. Um 5 Uhr sind wir reingekommen, haben was noch gegessen, sind ins Bett und am nächsten Tag hat sich alles wiederholt.
Und spielen, was spielt man im Dschungel? Tarzan und Jane?
Ja, also wir haben sehr, sehr viele Spiele erfunden. Wir haben natürlich sehr, sehr viel mit Sachen gespielt, die wir dort gefunden haben, sehr viel mit der Natur gespielt. Spielsachen hatten wir nicht viel, sehr wenige. Und das gab Tage, besonders wenn es geregnet hat, wo es sehr langweilig war.
Mhm. Wenn Sie jetzt so selber von diesem Leben erzählen, was denken Sie darüber? Wie denken Sie heute über dieses Leben?
Also ich sehne mich natürlich danach, zum Teil, weil es ein sehr ruhiges Leben war. Die Zeit läuft dort viel, viel langsamer als hier. Die Bewegungen sind langsamer, die Gedanken sind langsamer. Und dadurch alles, was man erlebt, alles, was man riecht, alles, was man sieht, alles, was man hört, speichert das Gehirn viel intensiver. Also es ist ein sehr viel intensiveres Leben. Und wenn man hier in der westlichen Welt lebt, ist es alles so schnell. Die Tage fließen ineinander. Wir haben keinen Tagesrhythmus mehr, weil wir Elektrizität haben. Wir arbeiten, wir können die ganze Nacht durcharbeiten, wenn wir wollen. Und darauf sehne ich mich schon sehr, diese Zeit. Die andere Sache natürlich, was ich auch jetzt in den letzten Jahren stark gemerkt habe, ist, dass ich von der Kultur her extrem geprägt bin und dass es meine Kultur ist. Und ein guter Beispiel wäre, wenn man jetzt jemand von hier, von der Schweiz nimmt und ins Dschungel reintut, ist es eine andere Kultur. Man denkt anders, man fühlt anders, man hat andere Emotionen. Und das merke ich schon, dass ich da sehr, sehr stark geprägt bin vom Urwald.
Mhm. Mit 17 Jahren sind Sie zurück in die Schweiz gekommen. Wie war die Rückkehr in die Zivilisation für Sie?
Ich war ja vorher schon mal hier, also nicht in der Schweiz, aber in Europa und Amerika, kannte es schon zum Teil. Also ich hatte schon Sachen gesehen, ich hatte ein Auto gesehen und sowas. Ich kam dann in die Schweiz nach Montreux in einer Mädchenschule. Mein Onkel hatte damals gesagt, das Kind verwildert im Urwald. Wir müssen sie sozusagen zivilisieren, wie er damals gesagt hat. Und meine Eltern haben gefragt, ob ich das will. Und habe ich ja gesagt mit 17 und kam rein. Und ich muss sagen, die ersten anderthalb Jahre waren für mich schön, weil es war ein Abenteuer. Wenn man nichts gehabt hat, sein ganzes Leben lang, und man hat auf plötzlich heißes fließendes Wasser, ein normales Bett, ein Restaurant, wo man sich tausend Sachen aussuchen kann. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und am Anfang war es schon sehr schön. Doch nach anderthalb Jahren bekam ich natürlich Heimweh, weil ich habe gemerkt, es ist schön, es ist interessant, aber es ist nicht meine Heimat.
Zum Koffer.
Sabine Krüger ist im Dschungel aufgewachsen. Wie das Dschungelkind hier gelebt hat und wie sie jetzt zurück in der Zivilisation geht, kehren Sie noch eine. Wie ging es dann weiter? Sind Sie zurückgegangen? Könnten Sie noch zurückgehen? Oder ist jetzt das Leben doch, haben Sie sich hier für dieses Leben entschieden?
Nee, ich wollte zurück damals, war ich 18, wurde schwanger und wollte nicht zurück aus dem Grund, weil ich mich geschämt habe, weil in der Stammeskultur gibt es keine unehelichen Kinder. Und habe mir gesagt, nein, ich will nicht zurück. Heute sage ich immer, ja, das ist das größte Fehler meines Lebens. Aber meine Mutter sagt, Sabine, man weiß nie, warum man etwas oder warum das Leben einen in eine Richtung bringt. Es hat vielleicht was Gutes dran. Und bin wegen den Kindern halt, also ich habe zwei Kinder, sind auch in Montreux. Ich habe vier, aber zwei sind Montreux. Bin dann hier geblieben und bin viele Jahre nicht zurück. Kam, als ich dann aus dem Internat rauskam, schwanger war und in die Welt hineinkam, in der richtigen Welt, bin in ein, was man nennt, Kulturschock reingekommen. Das bedeutet, dass man normal funktioniert, aber man ist emotional tot. Das heißt, man macht keine Entscheidungen mehr. Man lebt nur Tag für Tag. Und irgendwann mal, besonders in dieser Welt, verliert man sich. Und das hat so 10 Jahre gedauert, bis ich da rausgekommen bin.
10 Jahre?
10 Jahre, ja. Und bin dann zurückgegangen zum ersten Mal 2005. Natürlich sehr stark geprägt von dieser Welt, sehr stark geprägt von meiner Kindheit. Und habe mir natürlich selbst Gedanken gemacht, wie ist es dann zurückzugehen? Werde ich mich wieder einfinden oder ist es für mich fremd geworden?
Und wie war's?
Als ich zurückgegangen bin, sehr erstaunt, als ich ankam und aus dem Flugzeug rausgestiegen bin und anfing zu laufen, weil das sind ja Naturvolk, das heißt, sie sind sehr mit der Erde verbunden. Als ich anfing zu laufen und ich die Erde wieder spürte und ich rumguckte und alles wieder erkannte, hatte ich zum ersten Mal in 15 Jahren keine Angst mehr. Wahnsinn. Und da habe ich gemerkt, es ist doch Heimat. Was immer man tut, es bleibt Heimat. Und das war für mich ein unheimlich bewegendes Moment, als ich das gespürt habe.
Und trotzdem sind Sie dann wieder zurückgekehrt, wahrscheinlich wegen den Kindern, oder?
Wegen den Kindern, ja. Und auch, weil ich natürlich Aufgaben hier habe, die ich tun. Ich bin politisch sehr aktiv, was die Menschenrechtsverletzungen dort angeht. Und aus diesem Grund ist es natürlich schwierig für mich zurückzugehen in diesem Moment. Aber es bleibt natürlich immer die Hoffnung, dass man eines Tages zurück kann.
Mhm. Wenn Sie so zurückdenken, sind Sie Ihren Eltern heute böse oder dankbar, dass Sie im Dschungel aufwachsen durften?
Ich bin definitiv dankbar. Und wenn ich könnte, würde ich auch meine Kinder dort großziehen.
Cool.
Ja. Also bei den Fayu glaube ich nicht so sehr, weil ich bin schon zu verwöhnt, jetzt richtig wie im Urwald zu leben. Da muss man ganz klar sagen, also ich möchte das Internet nicht missen oder die Bequemlichkeit von fließendes Wasser. Aber es hat natürlich die Fayu-Kultur oder die papuanische Kultur im Gesamt ist mir sehr nah. Und ich könnte mir gut vorstellen, sagen, in der Stadt zu leben dort. Also Stadt, die nennen es Stadt, aber wir würden es wahrscheinlich eher Dorf nennen. Nein, noch nicht mal ins Dorf. schon sehr interessant. Aber ich würde, ja, wenn ich die Wahl gehabt hätte, dann hätte ich die Kinder dort großgezogen.
Mhm. Jetzt, Sie haben ja noch zwei Geschwister, die sind bei Ihnen auch im Dschungel aufgewachsen. Was machen die heute? Haben die den Schritt hier zurück in die Zivilisation geschafft oder sind die noch im Dschungel?
Beide sind zurück, beide leben in der USA, sind beide verheiratet. Meine Schwester hat diesen Übergang sehr gut geschafft. Sie fühlt sich wohl in Amerika, hat ein Leben aufgebaut. Mein Bruder hat es meiner Meinung nach nicht geschafft. Also er ist noch sehr verloren. Und ich habe von den Kindern mal eine Studie gemacht, von den Kindern, die dort aufgewachsen sind. Und es ist sehr interessant, ein Teil haben den Überspring gut geschafft, ein Teil nicht. Warum das ist, weiß ich nicht. Hatte vielleicht mit Persönlichkeit zu tun. Aber es gibt einen, der ist dann zurückgegangen und hat dort Mädchen geheiratet und sagt, er würde auch nie wieder weg.
Wie ist der Kontakt im Moment noch zum Dschungel? Ich kann mir vorstellen, die haben ja da kein E-Mail, kein Telefon, gar nichts. Nein. Können Sie Kontakt halten? Gar nichts wahrscheinlich.
Indirekt schon. Also meine Eltern waren bis 2006 dort, sind jetzt zurück in Deutschland. Und die Arbeit läuft ja weiter. Es gibt eine indonesische Organisation, die sich darum kümmert und alles. Und ich könnte eine Nachricht schicken, dann würde das weitergegeben, dann per Radio, dann per Flugzeug. Und irgendwann mal wird es ankommen. Wahrscheinlich komplett verdreht, die Nachricht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, schon. Also ich höre schon sehr viel, was los ist. Und
Sie haben ja auch zwei Bücher geschrieben, sind derzeit an einem Film. Ist das vielleicht auch eine Art für Sie, das Ganze zu verarbeiten?
Das erste Buch war, das Ganze zu verarbeiten, einfach mich selbst zu finden, einfach zu erkennen, wer ich bin. Das zweite ist ein politisches Buch, das hat eigentlich meine politischen Aktivitäten, ich habe die offengelegt, weil ich das immer ins Geheim getan habe, aus Sicherheitsgründen. Und ich habe auch ein drittes geschrieben, das wissen die meisten nicht, und das hat sehr, sehr stark mit Sozialthemen zu tun, weil ich dort natürlich sehr aktiv bin in beiden Bereichen.
Mhm. Erwischen Sie sich heute noch manchmal, wenn Sie irgendwelche Angewohnheiten vom Dschungel haben noch?
Was ich äußerlich tue, ehrlich, nein, nicht. Also wahrscheinlich schon und es ist mir wahrscheinlich nicht bewusst. Ich habe natürlich vieles versucht zu dämpfen, zum Beispiel die Eingeborenen reden zu 50% mit den Händen und Füßen und Gesten. Das war bei mir ganz extrem. Das ist bei mir jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Und sie reden sehr, sehr gern, obwohl viele tun das ja auch. Das ist besser geworden. Was ich ganz stark merke, ist in Sachen zum Beispiel die Emotionalität, wie ich auf Menschen reagiere, dass ich Menschen nicht einschätzen kann hier. Wenn ich jemanden treffe, weiß ich nie, kann ich diese Person vertrauen oder nicht. Weil ein Papuaner weiß ich sofort. Und hier nicht. Also es sind so solche Sachen mehr mit dem Psychologischen zu tun, mit dem ich bis heute noch zu kämpfen habe.
Jetzt gibt es ja in den Fernsehen Sendungen über den Dschungel. Was halten Sie persönlich davon? Sie waren selber wirklich mal im Dschungel. Was denken Sie so, wenn Sie diese Leute da irgendwo in einem Dschungelcamp sehen?
Also es ist natürlich amüsant, es ist aber auch nicht, meiner Meinung nach, nicht sehr real. Es wird ja auch sehr, sehr übertrieben. Sehr, ja, es ist eine Show. Es ist nicht real, es ist eine Show und ich lache drüber, ich nehme es so nicht so ernst. Und ich würde es nicht tun, weil ich hatte keine Lust, irgendwo mit Kakerlaken zu liegen. Oder, also da würde auch jede Eingeborene nur den Kopf drüber schütteln. Aber ich sehe es einfach als eine Show.
Was ist vielleicht jetzt der große Unterschied, wenn Sie da die Show sehen und Ihr Leben vergleichen? Was sind so die großen Unterschiede, die wir hier wahrscheinlich völlig falsche Vorstellungen haben?
Wir haben hier ja sehr falsche Vorstellungen. Viele sagen, es gibt große Gefahren im Urwald. Das stimmt nicht. Eine Gefahr ist nur eine Gefahr, wenn man sie nicht kennt und nicht weiß, wie man umgehen kann damit. Genau wie ich heute Angst habe, über eine Straße zu laufen, bis heute, würden viele Angst haben, im Urwald reinzulaufen. Im Urwald reinzulaufen ist für mich so normal bis heute und für mich sehr sicher. Und es ist natürlich so, dass viele sagen, ja, um jede Ecke ist eine Schlange. Das stimmt auch nicht. Es ist aber ein sehr, sehr hartes Leben, körperlich sehr hart. Und wenn man sagt, der größte Unterschied zwischen dem Urwald und hier, würde ich sagen, es ist so, dass im Urwald das Leben körperlich sehr hart ist, aber psychisch sehr leicht. Und hier ist es körperlich sehr leicht, aber psychisch sehr hart. Und das ist ganz definitiv der größte Unterschied zwischen den beiden Welten.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft für sich?
Also ich wünsche mich für die Zukunft, dass ich irgendwann mal zurückgehen kann. Aber das, was mich am meisten jetzt momentan beschäftigt, sind natürlich meine Sozialprojekte. Dass ich angefangen habe, mich da sehr intensiv damit zu beschäftigen, weil es ist natürlich so, dass der Fayu-Stamm, wo ich aufgewachsen bin, noch in Sicherheit lebt. Aber das wird sich irgendwann mal ändern. Und wenn ich angucke, wie ihre Zukunft aussieht, sieht es sehr, sehr schlecht aus. Und deshalb habe ich angefangen zu kämpfen. Und das ist eigentlich mein Leben, ist der Kampf um diese Stämme, die irgendwann mal rauskommen werden. Und das können wir nicht verhindern. Das ist idealistisch zu sagen, wir können das nicht, es wird immer so sein, wir müssen die Leute abgrenzen, wir müssen die Leute einzaunen. Das ist Unsinn. Was ich versuche zu machen, ist, dass wenn sie rauskommen, dass sie dafür bewaffnet sind, sich mit der Zivilisation auseinanderzusetzen. Und das war ich nicht und habe sehr, sehr drunter gelitten und bin da sehr aktiv, da was aufzubauen für die Stämme.
Sabine Kügel, ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch hier im Studio und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.